Hallo, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg, und mir gegenüber sitzt,
wie immer, Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Andreas, wir wollen heute mal was Neues machen. Wir sprechen ja häufiger hier in dieser Folge über kognitive Denkfehler, zu denen wir neigen, insbesondere wenn wir versuchen, über den schnellen Diagnoseweg unsere Diagnosen zu finden. Heute wollen wir mal sprechen, was sonst noch so schief gehen kann in der Medizin. Mhm. Und insbesondere wollen wir über unsere eigenen Fehler sprechen.
Ja.
Wir stehen ja nicht außerhalb des ganzen Systems und gucken da drauf, sondern wir mischen ja ordentlich mit, und auch uns passieren Fehler. Ich habe heute zwei von meinen Fehldiagnosen mitgebracht, die so in den letzten Jahren vorgekommen sind. Und ich glaube, du hast auch uns was mitgebracht.
Ich habe auch was mitgebracht. Das eine ist ein richtiger, auch ein organisatorischer Fehler, der deutliche Folgen hatte. Dann gibt es einen Denkfehler, den wir schon kennen. Und am Ende noch einen kleinen weiteren Fehler, den nenne ich schon mal Hierarchiefehler an der Stelle. Und das sind eben Dinge, also wie gesagt, ich habe in dem Vortrag mal das Zitat von Alfred Krupp, das war ein großer Industrieller, genannt, der gesagt hat: Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht mehr Fehler. Nur wenn die Hände in den Schoß liegt, macht gar keine Fehler. Das heißt, wir beiden arbeiten viel, das heißt, wir machen auch selber Fehler. Und deswegen finde ich, gebietet es die Fairness. Manchmal entsteht ja der Eindruck, wir würden hier sozusagen über Fehler oder Fehlleistungen von anderen sprechen. Und wir müssen einfach auch mal uns ehrlich machen und unsere Fehler einfach mal zeigen. Das ist ja so ein bisschen unsere Idee, ne?
Ja. Also das, finde ich, ist ein wichtiges Anliegen. Wir wollen ja eigentlich auch dazu auffordern, dass offener mit eigenen Fehlern umgegangen wird. Wir finden ja, dass das in Deutschland immer noch schwierig ist und das Eingestehen eines Fehlers häufig in der Krankenhaushierarchie nicht gut gelingt. Ne? Auch gibt es keine institutionalisierte Veranstaltung, wo man offen über seine Fehler sprechen könnte. Ich glaube, dass diese M&M-Konferenzen häufig zu persönlichem Bashing führen und dass eine Person einen Fehler gemacht hat und das vielleicht hätte gar nicht passieren dürfen und dass das dann mit viel Scham und Schuld belegt ist. Mhm. Wir wollen ja eigentlich sozusagen zeigen, das gehört einfach zum Geschäft. Wir sind menschlich und wir sind nicht fehlerfrei. Und auch uns können Fehler passieren. Und ich finde, dass die Herangehensweise muss doch eigentlich sein, wenn so Fehler passieren, muss man irgendwie gucken, gab es irgendwas, was man daraus lernen kann?
Ja, genau.
So, dass man fürs nächste Mal irgendwie sagt, okay, ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, einmal dürft ihr einen Fehler machen, beim zweiten Mal ist doof. Und das ist hier bei uns in der Familie sozusagen zur stehenden Wendung geworden. Man darf einen Fehler einmal machen, man muss aber daraus lernen und beim zweiten Mal muss er verhindert werden.
Ja, und ich glaube, das genau ist das Problem. Wenn wir nicht über Fehler reden, interkollegial, untereinander und darüber offen reden können, dann kann man auch aus den Fehlern, sowohl aus den eigenen Fehlern, ist schwer zu lernen, aber es hilft ja auch, die Fehler anderer helfen mir ja auch selber, bei mir zu schauen, wie kann ich einen solchen Fehler verhindern. Und meine erste Patientengeschichte wird, glaube ich, die ist wahrscheinlich auch für andere hilfreich. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich wollte noch kurz erzählen, es gab 1999 eine epochemachende Veröffentlichung vom Institute of Medicine in Amerika. Der Bericht heißt To Err is Human, Irren ist menschlich. Und das war die Antwort darauf, dass Zahlen veröffentlicht worden waren, dass so zwischen 50 und 100.000 Leute grob in Amerika jedes Jahr zu Tode kommen an ärztlichen Fehlern. Mhm. Und dieser Bericht, der dann entstanden ist, sollte eigentlich die Schuld vom Einzelnen etwas wegnehmen und hat sehr stark Systeme beleuchtet. Also was gibt es für systemische Bedingungen, die dazu führen, dass wir zwangsläufig Fehler machen? Also was wie Zeitdruck zum Beispiel. Mhm. Und das hat in Amerika dazu geführt, dass es ein Umdenken gab, dass man eben nicht dieses für ein persönliches Versagen hält, wenn ein Behandlungsfehler auftritt, sondern dass man sich genau angucken muss, in welchem Umfeld der entstanden ist. Und man hat diese systemische Denkweise angenommen. Die Folge davon waren zum Beispiel diese Checklists. Also das, was es in der Chirurgie heute gibt, dass es vor jeder Operation ein Team-Timeout gibt und man hinterher nochmal wieder alle Tupfer durchzählt und diese Geschichten. Das ist in der Folge daraus entstanden. Und da muss man ja sagen, dass wir in der inneren Medizin, finde ich, haben wir das in Deutschland nicht angenommen, diese Denkweise. Es ist immer noch so, dass jeder persönlich denkt, er hat versagt, wenn ein Fehler passiert.
Ja, und ich glaube, das, was wir beide hier aber auf der anderen Seite erleben, wir haben ja also sowohl hier im Podcast, auch sozusagen, wir haben ja häufiger auch schon Vorträge zusammengehalten im Teamteaching, wenn es denn mal um Fehler geht und man vorne, wir beiden anfangen, so ein bisschen zu erzählen, wo wir daneben lagen, das führt ja in aller Regel dazu, dass das zu einer Erleichterung in der Runde führt und andere Leute dann auch erzählen, boah, das ist mir auch schon mal passiert.
Ja.
Das heißt, ich glaube, dieses Gefühl, das vermittelt wird, es gäbe ein fehlerfreies medizinisches Handeln, das setzt gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen unter einen immensen Druck, die noch gar nicht wissen, dass das gar nicht gehen kann. Eigentlich ist es logisch, aber das führt dazu, alle die Luft anhalten, wenn ein Fehler passiert und eben nicht offen drüber gesprochen wird. Und ja, vielleicht führt ja auch, wenn wir jetzt sozusagen heute unserer Fehler erzählen, das auch dazu, dass an anderen Stellen man sich mehr traut, darüber zu reden, weil ich glaube, das ist entlastend, wie im Sinne von der Intervision.
Wenn das das Ergebnis dieser Folge wäre, hätten wir doch viel erreicht, oder?
Das stimmt.
Soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Der erste Fall spielt vor einigen Jahren. Es kommt eine zwischen 30- und 40-jährige junge Frau zu mir in die Praxis, die ich lange schon kenne. Und mit Bluthochdruck behandle. Und diesmal kommt sie notfallmäßig und berichtet mir, dass sie sich plötzlich so müde fühlt. Sie hat leichten Schwindel. Sie ist eigentlich eine sehr aktive Sportlerin, trainiert bis zu fast täglich, hat jetzt aber 6 Wochen aussetzen müssen, weil sie eine Nasenscheidewandoperation hatte und deswegen hat sie pausiert. Ne? Und ihre Beschwerden waren irgendwie, der Blutdruck war okay und ihre Beschwerden hatten wenig Trennschärfe. Ich habe ihr zwar Blut abgenommen, habe aber nicht so richtig was mir einen Reim machen können darauf, was ihre Beschwerden ausgelöst hat. In den Blutwerten war einzig auffällig, dass sie eine leicht erhöhte LDH von 270 hat. Sie hat damals als Blutdrucksenker Amlodipin eingenommen und hat vom Gynäkologen ein synthetisches Gestagen, Chlormadinon heißt das Zeug, noch verschrieben bekommen. Einige Wochen später kommt ein Arztbrief ins Haus eines Krankenhauses und da konnte ich dann lesen, dass die Patientin 2 Tage später, nachdem sie bei mir gewesen war, ist sie ins Krankenhaus zu Fuß gegangen und hat dort über atemabhängige thorakale Beschwerden seit dem Morgen des Tages geklagt. Die hatten keine Ausstrahlung und waren nicht Angina pectoris typisch. Sie hatte immer noch einen normalen Blutdruck, eine normale Herzfrequenz. Die Sauerstoffsättigung war 94, die Atemfrequenz 16. Es wurden Dedimere abgenommen. Mhm. Die Dedimere waren sky high. Mhm. Irgendwas mit knapp 4000.
Oh.
Und daraufhin ist sie ins Thorax-CT gesteckt worden und es ist natürlich das passiert, was wir uns jetzt schon alle denken. Es wurde eine Lungenembolie nachgewiesen. Daraufhin ist eine Beinvenensonographie gemacht worden und das ist so ein bisschen schwammig beschrieben, eine partielle Thrombose der Vena femoralis. Es stellte sich dann in der anamnestischen Aufbearbeitung stellte sich heraus, dass sie eine Faktor 5 Leiden-Mutation hatte. Und bereits vor 10 Jahren etwa schon mal eine Thrombose im linken Oberschenkel gehabt hatte. Du kannst dir vorstellen, dass nach dem Lesen dieses Briefes ich sehr beschämt war. Das war keine Differentialdiagnose, an die ich nur überhaupt entfernt gedacht hätte.
Mhm.
Dass diese Präsentation mit, sie fühlte sich nicht mehr so leistungsfähig, sie hätte etwas Schwindel und so. Dass das eine Lungenembolie hätte sein können. Ich habe mich natürlich im Nachhinein gefragt, was ist denn der Fehler, den ich gemacht habe? Das ist ganz klar, das war ein Attribution Bias. Ich habe dieser jungen, sehr sportlichen Frau keine Lungenembolie zugetraut. Mhm.
Na klar, in mir entstand auch schon dieses Bild von dieser fitten Frau, die jetzt leider ein paar Wochen nicht trainieren konnte und die eigentlich wieder los will, ne?
Ich glaube, ich bin nicht alleine, dass Leuten passiert, dass sie irgendwie denken, dass junge, körperlich sehr aktive Menschen, dass da eine Thrombose unwahrscheinlich ist. Ich glaube, das passiert auch anderen Leuten nicht. Aber trotzdem ist es ja so, dass man fühlt sich ja nicht wohl, dass gerade wenn es so eine Erkrankung ist, die so schwer verlaufen kann und ja letztendlich auch tödlich ausgehen kann, dass man da nicht drauf kommt. Ne? Ich habe da natürlich nachgedacht und habe gedacht, okay, im Krankenhaus, wie sind die denn drauf gekommen? Also klar, die machen natürlich einmal dann gleich ein Labor und kriegen dann noch mehr Informationen, die ich nicht hatte. Aber die hatte plötzlich eben atemabhängige Schmerzen.
Ja, die Präsentation war relativ untypisch, ne? Also das bei dir.
Bei mir war
bei
sie noch
war
sehr,
bei dir war die Präsentation genau. Irgendwie noch untypisch. Das ist ja nichts, wo ich auch primär an eine Lungenembolie gedacht hätte. Ja, es passt. Wir erinnern uns ein bisschen an die Situation der Frau mit der ausgeprägten Lungenembolie aus unserem letzten Fall. Ja. Da gab es so 2 Tage vorher auch so eher so ein bisschen Prodromie in die Richtung. Aber so dieser Klassiker atemabhängiger Thoraxschmerz hatte sie so gar nicht geschildert, ne?
Nee, und ich habe dann überlegt, okay, was ist denn in den 2 Tagen passiert, bevor sie dann ins Krankenhaus gegangen ist? Nicht? Also dieser atemabhängige Schmerz ist ja letztendlich ein pleuritischer Schmerz. Mhm. Und der kommt eben erst, wenn sozusagen ein Infarkt in dem Gebiet der Lunge ist, wo die Embolie war, gibt es ja einen kleinen Infarkt. Und das macht dann die Pleurareizung. Vorher, sag mal, das, was man sonst erwarten würde, ne, dass sie Luftnot klagt oder ne, dass sie plötzlich Zeichen von Kreislaufversagen hat mit hoher Herzfrequenz, niedrigem Blutdruck und so, das war ja alles nicht. Also die Lungenembolie war wahrscheinlich nicht besonders groß. Das wird leider in dem Arztbrief, den ich bekommen habe, nicht beschrieben. Da steht nur CT-Thorax, Lungenembolie. mehr. Aber so, ne, so könnte es sein. Trotzdem ist es ja so, wenn ich mir diese Erkrankung einordne in das Janneksche Vierfelder-Diagramm und sage, links oben ist häufige Erkrankung mit typischer Präsentation, links unten ist häufige Erkrankung mit atypischer Präsentation, rechts oben ist seltene Erkrankung mit typischer Präsentation und rechts unten ist seltene Erkrankung mit atypischer Präsentation, da muss ich sagen, das ist eine häufige Erkrankung und die hat sich bei mir zwar atypisch präsentiert, aber ich bin immer noch in Abteilung häufige Erkrankung. Und eigentlich ist mein Anspruch an mich selber, dass ich das noch rauskriege.
Ja, aber es gibt eben auch Dinge, die dagegen sprechen, dass das gelingen kann. Du benennst jetzt bei dir den Attribution Bias, weil man der Frau das irgendwie nicht so zutraut. Aber es sind natürlich viele Dinge, die auf uns einwirken. Wer weiß, in welcher Situation du sie da gesehen hast. Sie kam nicht wegen der Beschwerden oder kam sie wegen
Doch,
der
sie
Beschwerden?
Doch, sie kam halt notfallmäßig, ne? Das heißt sozusagen, sie ist zusätzlich dann in der Sprechstunde, das ist natürlich
Zeitdruck.
Immer. Ne, genau, ne? Auf der einen Seite bringt dich das unter Druck, ne, dass du plötzlich jemanden mit abarbeiten musst, ne, der eigentlich nicht vorgesehen war. Auf der anderen Seite ist natürlich notfallmäßig, ist ja immer schon eine Art von Selection Bias, ne? Mhm. Also bei mir ist es häufig so, die Notfallpatienten sind häufig die kränkesten.
Ja. Touché, das kenne ich bei uns auch. Und es kommt natürlich diese Kombination aus, bei mir sind das häufig auch Patienten, die waren gerade im Krankenhaus und jetzt gerade entlassen, musst du schnell nochmal wieder angucken. Eigentlich hast du gar keine Zeit, aber eigentlich musst du einmal komplex alles angucken.
Ja.
Wofür du eigentlich jetzt, also ich sag mal ganz ehrlich unter uns, weder so richtig Zeit noch so ganz viel Lust jetzt hast, dich da in diesem Flow unterbrechen zu lassen. Und du siehst ja die Liste von Leuten, die da noch stehen und dann warten müssen. Man gerät ja unter Druck, einen innerlichen und auch einen Zeitdruck.
Genau. Also ich habe gelernt, okay, auch junge sportliche Patienten können eine Lungenembolie bekommen. Das war vorher nie zwischen uns Thema gewesen. Wir haben viel über Bluthochdruck geredet und sie war eben auch in so einer Art von Kader. Das heißt, wir haben zum Beispiel viel drüber geredet, welche Medikamente sie nehmen darf, die nicht in die Dopingliste fallen. Nicht? Also sie durfte zum Beispiel Thiazide, durfte sie nicht, Spironolacton durfte sie nicht, also weil das alles einen Dopingfall ausgelöst hätte. Solche Sachen, weißt du, da bin ich tief mit ihr eingestiegen. Mhm. Aber andere Aspekte der Anamnese, weißt du, sowas Wichtiges wie Faktor 5 Leiden, das wusste ich nicht.
Ja, aber die Frage ist ja auch, das ist ja eine ähnliche Situation wie bei meiner Patientin beim letzten Mal. Wie wichtig ist denen das? Die hat mir das auch nicht erzählt. Weil es, glaube ich, einfach so die Idee war, das spielt jetzt hier bei uns keine Rolle. Mhm. Aber hier mit dieser Beschwerdesymptomatik plötzlich spielte es eine Rolle. Ne? Wenn du die Information gehabt hättest, hättest du ja deine Prätestwahrscheinlichkeit sofort, wäre das nach oben gegangen und du hättest völlig anders reagiert.
Ja.
Ja, aber wenn der Brief kommt, da schläft man schlecht von, oder?
Da schläft man erstmal ein paar Tage schlecht von. Nee, weil man irgendwie denkt, boy, ein Glück ist es noch gut gegangen, aber das hätte auch anders ausgehen können. Ja. Gelernt habe ich dann noch, also sie ist rasch entlassen worden. Sie war nur 3 Tage im Krankenhaus und ist entlassen worden mit einem PESI-Score, PESI, Pulmonary Embolism Severity Index, habe ich gelernt. FESI-Score von 34. Das spricht für eine kleine Lungenembolie, die keine Rechtsherzbelastung macht und so weiter, sodass du die Leute schnell wieder entlassen kannst. PESI-Scores unter 65 Punkte sind mit einer sehr guten Prognose assoziiert. Da liegt die 30-Tage-Mortalität unter 1%. Aber wenn der PESI-Score über 125 geht, dann beträgt die 30-Tage-Mortalität 10-25%, deutlich schlimmer. Deswegen, die haben sie dann natürlich antikoaguliert und jetzt war das Zweitereignis, jetzt muss sie lebenslang, muss sie antikoaguliert werden. Aber PESI-Score kannte ich noch nicht.
Okay, haben wir wieder was dazugelernt.
Du auch nicht, offensichtlich.
Ich auch nicht. Nein, ich bin. Das sieht Ingo, aber der Rest sieht das nicht. Ich kriegte kurz große Augen, den kannte ich noch gar nicht.
Also ist wahrscheinlich auch nichts, was wir ambulant benutzen würden. Bestimmt ja eher, sag mal, wie intensiv man im Krankenhaus behandeln muss. Nee, aber sozusagen, sie hatte dann einen niedrigen PESI-Score und konnte rasch wieder nach Hause. Sie kommt immer noch. Also sie hat es mir nicht so ganz dolle übel genommen.
Hast du das mit ihr besprochen?
Tatsächlich noch nicht.
Okay.
Das stimmt. Mhm. Das wäre ja nochmal wichtig. Ne?
Ja, also das war jetzt gar nicht von mir als Frage im Sinne von, das müsse man tun, sondern es war nur, ob das eine Frage zwischen euch war.
Ja, das war mein erster, Andreas.
Das war dein erster. Jetzt kommt mein erster. Der ist ein bisschen anders gelagert. Der Fehler ist auf einer anderen Ebene. Ich erzähle, die ist lange her. Wir beiden kannten uns noch nicht.
Okay, so lange.
Wenn das passiert wäre, als wir uns schon kannten, bin ich mir sicher, ich hätte dich angerufen. Ich habe dich aber nicht angerufen, weil ich hatte noch gar keine Nummer von dir. Das ist die Geschichte einer 75-jährigen Frau. Bei mir in Behandlung war sie wegen eines langjährigen Typ-2-Diabetes und die hatte deutliche Zeichen von einer arteriellen Verschlusskrankheit. Und hatte, glaube ich, im rechten Bein hatte sie auch schon eine Intervention gehabt und jetzt hatte sie ausgeprägte Beschwerden links. Und das ist so lange her, das ist über 20 Jahre her, da gab es sozusagen, ich hatte noch keinen so richtig guten ambulanten Trampelpfad zu Menschen, die eine arterielle Verschlusskrankheit interventionell behandeln. Und deswegen war sie in der Ambulanz eines Hamburger Krankenhauses und da habe ich sie vorgestellt. Und es war eine gefäßchirurgische Ambulanz und die haben sie angeguckt, haben gesagt, ja, sie würden gut denken, dass das, was man vielleicht mit einer Bypass-Operation behandeln müsste und die bräuchten Angio-CT. Und das konnten die aber nicht selber veranlassen, weil die halt eine Ermächtigungsambulanz waren und haben mich gebeten, ein Angio-CT zu beauftragen. So kam die Patientin mit dem Brief bei mir an, das habe ich gemacht. Ich habe eine Überweisung fürs Angio-CT ausgestellt und sie hatte auch schon den Kontrolltermin, dann mit dem Befund sollte sie da hingehen. Dann ist das Angio-CT offensichtlich erfolgt. Der Befund ist bei uns in der Akte gelandet. Ich hatte damals noch keine guten Abläufe, wie ich festgestellt habe, dafür für Befunde, für die ich mich an dieser Stelle, würde ich mal vorsichtig sagen, nicht zuständig gefühlt habe. Sie ist mit dem Befund zurückgegangen in das Krankenhaus. Die haben gesagt, da ist was man operieren muss und kann. Sie hat eine Bypass-Operation bekommen am linken Bein und danach waren die Beschwerden deutlich gemindert. Ihr ging es deutlich besser. Sie hatte plötzlich wieder eine ausreichend gute Gehstrecke. Ein Jahr später oder knapp ein Jahr später sitzt die Patientin bei mir bei einem Kontrolltermin und sagt, seit ein paar Tagen hätte sie so doll Bauchweh. Ich gucke mir den Bauch an, der Bauch ist kugelrund, aufgetrieben, prallelastisch. Ich halte den Schallkopf drauf und sehe große Mengen Aszites. Und ich sehe im linken Unterbauch etwas, was wie eine Raumforderung aussieht. Und daraufhin habe ich sie direkt eingewiesen ins Krankenhaus. Und dabei ist rausgekommen, die Patientin hat an der Stelle ein Ovarialkarzinom, ein großes. Das war die Ursache für den Aszites. Und die Kollegen im Krankenhaus, ich habe einfach die komplette Akte ausgedruckt und die Kollegen im Krankenhaus haben mir rückgemeldet, in dem Angio-CT-Befund von vor einem Jahr war eine Raumforderung zu sehen am linken Ovar. Die ist im Befund beschrieben, sie ist in der Beurteilung drin. In der Beurteilung steht auch drin, dass das abklärungsbedürftig ist. Und das ist einfach an mir vorbeigegangen. Da habe ich mich auch tief erschrocken.
Im Prinzip wird durchs Raster gefallen.
Ne? Genau.
Weil der Fokus war woanders. Der Fokus war auf den Durchblutungsstörungen und nicht auf den Nebenbefunden im CT. Ne?
Ja, absolut. Aber es ist ja eben an mehreren Stellen durchs Raster gefallen. Also bei mir ist es, ich sag mal vorsichtig, auch organisatorisch durchs Raster gefallen. Ich habe daraufhin was deutlich verändert, oder wir in der ganzen Praxis haben was verändert. Externe Befunde, die wurden einfach sozusagen gescannt und in die Akte getan, elektronisch. Und wenn mich die Patientin angesprochen hätte, auch was ist denn bei dem CT rausgekommen oder was war da, hätte ich den Befund aufgemacht. Ich habe den nie aufgemacht. Das haben wir natürlich sofort geändert. Das heißt, alle Befunde laufen seitdem, kein einziger Befund, Ausnahme sind Laborbefunde, die von extern kommen. Alles andere läuft erstmal als Papier auf meinen Schreibtisch. Wir gucken die durch und erst wenn die abgezeichnet sind von einem Arzt und mit Datum versehen, werden die dann gescannt. Und ich lese mittlerweile solche Briefe, jetzt nicht nur solche Befunde, auch Krankenhausberichte gibt es ja auch manchmal, dass die wegen irgendwas ganz anderem da waren und dann wird irgendwo ein Rundherd gesehen mit der Bitte um Abklärung. Ich lese seitdem all diese Briefe quer, damit das nicht wieder passiert. Mhm. Ich habe dabei eine eindrucksvolle Erfahrung gemacht. Also mich hat das, auch das hat mich etliche Nächte nicht schlafen lassen. Ich habe gedacht, den Chirurgen, der das mit der Ambulanz mit angeguckt hat, den kannte ich gut. Den rufe ich mal an. Ob er irgendeine Idee hat, eine irgendeine Erinnerung.
Den Gefäßchirurgen? Oder
den Gefäßchirurgen, genau. Ja. Den Gefäßchirurgen, der mich gebeten hatte, dieses Angio-CT zu fahren lassen. Und habe den angerufen. Das Gespräch habe ich noch in unangenehmer Erinnerung. Das war, davon habe ich nichts gesehen, das ist nicht mein Interesse, das geht mich jetzt nicht an, ich muss jetzt hier mal weiterarbeiten. Also das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, so eine Art von, Mensch, da haben wir aber beide gepennt, ist mal meine vorsichtige. Diese Situation ließ ich überhaupt nicht herstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Reaktion.
Das war Abwehr, ne?
Das ist Abwehr. Ja. Und ich kann die gut verstehen. Also das ist überhaupt nichts, was ich jetzt, also nur mal, das hätte sich für mich angenehmer angefühlt, man hätte darüber sprechen können. Aber das ist, glaube ich, eine häufige Reaktion, die wir haben, dass wenn wir sagen, Mensch, wir haben was übersehen, dass wir das selber versuchen abzuwehren, weil das löst bei uns unglaublich, also das beschämt einen ja, dass man das übersehen hat. Möglicherweise hätte die Patientin eine bessere Prognose gehabt. All diese Dinge, die man sich da überlegt. Ja, aber das ist sozusagen, glaube ich, so eine typische, auch sehr menschliche Reaktion, das abzuwehren.
Ja, also oder? Menschlich, es gibt ja verschiedene Stufen der Menschwerdung, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist eine Eingangsstufe der Menschwerdung. Man würde sich ja wünschen, dass jemand, der Größe hat, dass der sagt, oh Mann, das ist mir auch durchgegangen. Das ist ja Mist. Mm-mm. So zeigt sich doch passive Medizin, dass man sich zurückzieht auf sein Fachgebiet und sagt, mich interessieren nur verkalkte Gefäße, alles andere interessiert mich nicht. Das ist ja nicht mehr eine ganz menschenzentrierte Herangehensweise. Für uns würden wir das doch ablehnen.
Ja, ich glaube, dass der Kollege das für sich eigentlich auch ablehnt. Ich glaube, das ist dieser, also dem ist natürlich mit meinem Anruf derselbe Schreck in die Glieder gefahren, wie meine Information aus der Klinik, wo die Patientin da war, die gesagt haben, die hat ein Ovarialkarzinom und das war übrigens auf dem CT von vor einem Jahr schon zu sehen. Da ist mir auch der Schreck in die Glieder gefahren. Also ich hatte natürlich die Chance, mich noch ein bisschen zu erholen, bis ich dann mit jemandem gesprochen habe. Ich habe das gelesen und saß bei mir. Ich hatte keine vorwurfsvolle Haltung ihm gegenüber. Der Fehler, also das war eigentlich der Wunsch, sich auszutauschen. Haben Sie irgendwas davon wahrgenommen und irgendwie in ein kollegiales Gespräch zu kommen? Aber ich befürchte, dass er sich möglicherweise auch einfach angegriffen gefühlt hat und jetzt sozusagen erschrocken hat, dass ihm das passiert ist. Und dann ist halt die spontane Reaktion war halt eine Abwehr.
So kann man sich dann leicht schützen, indem man sagt, ist nicht meine Baustelle.
Also wir haben ja am Anfang gesagt, wichtig bei den Fehlern ist, dass man was draus lernt.
Genau.
Dann hat das eben dazu geführt, dass wir die Abläufe verändert haben, damit dieser Fehler sich nicht wiederholt. Und das ist ja das, was wir sagen, das schulden wir auch den Patienten, wenn ein Fehler geschieht, dass wir das eben verhindern, dass der Fehler, wenn es irgend geht, kein zweites Mal auftritt.
Ja, ne? Also wir persönlich sollen lernen, aber auch das System soll sich verändern und dass solche Dinge dann nicht mehr vorkommen können. Ne?
Ja.
Wo du das erzählst, dass du den klinischen Kollegen angerufen hast, mir ist neulich jetzt umgekehrt passiert. Ich habe einen Patienten ins Krankenhaus zu einer Intervention, zu einer Bypass-Operation an den Beinen geschickt und der Eingriff an den Beinen war erfolgreich und hat dann in der Folge einen Herzinfarkt bekommen im Krankenhaus. Und obwohl sozusagen alle Möglichkeiten vor Ort da waren, er ist dann koronarangiografiert und so, hat er das nicht überlebt. Ne? Der Gefäßchirurg hat mich dann angemorst, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis, ich schicke da gerne hin, hat mich dann angemorst und hat gesagt, also er müsste mir eine traurige Nachricht machen, das und das sei passiert, hat sehr dezidiert und detailliert beschrieben, wie sie sich um den Patienten gekümmert haben und hat dann gesagt, täte ihm furchtbar leid, dass das passiert ist, ne? Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen, haben dann miteinander telefoniert und das war einfach im Bereich der Möglichkeiten. Die Koinzidenz von AVK und KHK ist sehr hoch. Das ist einfach sowas, damit muss man rechnen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass das gelegentlich mal so passiert. Und ich würde ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich denke, dass er in diesem Krankenhaus der Maximalversorgung, dass der Patient alle nötigen Maßnahmen bekommen hat. Aber wir sind ins Gespräch gekommen. Und der Anlass war, der Gefäßchirurg hat Kontakt zu mir aufgenommen und hat gesagt, da ist eine Komplikation passiert. Und das fand ich, hatte Größe.
Ja, absolut. Und ich weiß nicht, und das ist das wird für ihn selber ja auch sehr entlastend gewesen sein. Also dieses sich darüber auszutauschen, ja. Und ja, Arteriosklerose ist eine systemische Erkrankung, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der auch eine KHK hat, ist riesengroß. Ja. Das kann passieren. Niemand hat was falsch gemacht und es ist ein tragischer Verlauf.
Ja, genau. Nee, aber es war nicht so, dass da jemand jetzt einen Fehler gemacht hat in der Behandlung oder so. Nee. Auch wenn das irgendwie blöd ausgegangen ist.
Ja, und ich finde es wichtig, dass wir uns kollegial beistehen.
Ja, das ist eine tolle Formulierung, beistehen, ja. Ne? Und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Ne?
Ja. Ja. Ingo, dann erzähl doch mal dein zweites.
Ja, das ist ein schwerer Gang. Bei mir hat sich so, das ist vielleicht 3-4 Jahre her, hat sich ein damals, sagen wir so, zwischen 55- und 65-jähriger Patient vorgestellt, mit damals schon einer chronischen Niereninsuffizienz. Das Krea war 1,9, als ich ihn kennenlernte. Und er hatte im Urinsticks kein Eiweiß, ein kleines bisschen Ödemneigung, nur langjähriger arterieller Hypertonus war bekannt und allen weiteren Vorerkrankungen Morbus Bechterew, den er schon seit vielen Jahren hatte. Und dann hatte er so ein bisschen so eine eigenartige Geschichte, dass es zweimalig bei schon im Erwachsenenalter zu einem Spontanpneu gekommen ist, der jeweils dann mit einer Lungenspitzenresektion behandelt worden ist. Und 2000 ist dann eine Diagnose eines Aspergilloms im rechten Oberlappen gestellt worden. Dafür hat er eine langjährige Itraconazol-Therapie bekommen und war damit auch weiterhin in pneumologischer Kontrolle. Ich habe das aufgefasst, also ich ordne ja sozusagen die Nierenerkrankungen, ordne ich mir nach den Urinsedimenten, und er fiel in den Sedimenttyp blandes Sediment. Nee, also kein Eiweiß, keine Zellen drin. Da sitzen in dieser Schublade, wenn wir diese Schublade aufziehen, blandes Urinsediment, da sitzen eine ganze Reihe von Erkrankungen. Die bei weitem häufigste ist ein Hochdruckschaden an der Niere. Mhm. Also die dürfen ein erhöhtes Krea haben, nicht? Und die meisten von diesen Hochdruckschäden-Leuten haben sonst nichts im Urin. Da sitzen aber auch noch andere Erkrankungen drin, die sich gerne an den präglomerulären Gefäßen abspielen, also sich noch nicht dem Urin mitteilen können. Also sowas wie eine Nierenarterienstenose sitzt da mit drin. Aber auch so exotische Erkrankungen wie Sklerodermie oder Panhidritis nodosa oder zum Beispiel ein Cholesterinembolie-Syndrom sitzt da auch drin. Alles Erkrankungen, die sich an den präglomerulären Gefäßen abspielen und sich nicht dem Urin mitteilen. Ich habe ihn dann behandelt und er hat eine gute Blutdruckeinstellung bekommen mit Candesatan und Spironolacton. Er hat Dapagliflozin bekommen bei chronischer Niereninsuffizienz. Das gehört im Moment mittlerweile zum Standard bei uns. Und die Ödeme sind mit Torazimid behandelt worden. Und ich habe zu ihm gesagt, er müsste in 6 Monaten wiederkommen. Nach 6 Monaten, als er wiederkam, war der Blutdruck deutlich besser. Der war jetzt normoton. Er hatte keine Ödeme mehr. Ein Krea habe ich von da nicht. Da habe ich ihm kein Blut abgenommen und er hat keine Laborwerte mitgebracht. 8 Monate später ist das Krea plötzlich von 1,9 auf 3,4 angesprungen. Er hat dann auch so ganz bisschen Albuminurie entwickelt, 50 Milligramm pro Liter, also sehr wenig, hat aber tubuläre Proteine drin. Alpha-1-Mikroglobulin ist deutlich erhöht. Das ist für uns ein überwiegend tubuläres Muster, immer noch gut vereinbar mit einer hypertensiven Nephropathie. Mhm. Die können auch ein bisschen tubuläre Proteinurie kriegen. Er hat zu dem Zeitpunkt keine Ödeme. CRP ist 25, Ferritin ist 1000. Völlig unklar, warum. Mhm. Er hat eine Hypercholesterinämie mit 300 Milligramm pro DL und auch Triglyceride sind zu hoch. 2 Monate später, auch das sozusagen habe ich wieder erfahren über einen Arztbrief, den ich bekommen habe aus einem Krankenhaus. 2 Monate später wird er aufgenommen in einem Krankenhaus mit einer nephrologischen Abteilung. Das Krea ist 6,6. Er hat jetzt plötzlich eine große Proteinurie. Der Gesamteiweiß-Kreatinin-Quotient ist 70, das ist astronomisch hoch. Mhm. Das CRP ist 150 und es wird eine Nierenbiopsie gemacht. In dieser Nierenbiopsie kommt raus, er hat eine AA-Amyloidose.
Was ist eine AA-Amyloidose?
Ja, also wir unterteilen die Amyloidosen in AA und AL. Ah. Die AL ist die Leichtketten, eine Leichtkettenerkrankung, zum Beispiel, weiß nicht, ein multiples Myelom, diese Abteilung, also Paraproteinämien wäre der Oberbegriff. Und AA, das ist die chronische Entzündungsamyloidose. Mhm. Also die wir kennen von chronischer Osteomyelitis zum Beispiel wäre sowas, nicht? Also jemand, der einen chronischen Entzündungs... Ich habe es gesehen bei chronischer Osteomyelitis und zum Beispiel familiäres Mittelmeerfieber. Also Erkrankungen, die eine entzündliche Aktivität haben über Jahrzehnte, muss man sagen.
Ja.
Also es kommt eine AA-Amyloidose raus. Ne? Die ist ja per se nicht behandelbar. Ne? Du müsstest die Grundkrankheit behandeln und diese entzündliche Aktivität. Aber es war nun auch schon mit einem Krea von 6,6. War schon sehr spät. Da war nicht mehr viel zu retten. Mein Fehler, oder was heißt mein Fehler? Ich habe mich am Urinsediment orientiert. Und du würdest bei einer AA-Amyloidose, das ist ja eine glomeruläre Erkrankung, da wird das Amyloid liegt glomerulär und führt eigentlich in aller Regel, könnte man sagen, in einem hohen Prozentsatz zu einer großen Proteinurie. Also ja. Das gehört eigentlich bei mir in meine Schublade nephrotisches Syndrom.
Da war er ja weit von entfernt.
Da war er
weit Syndrom
von
entfernt. War ja überhaupt kein Syndrom.
Ja. Also er war nicht nur bei mir, er war dann auch noch bei einer weiteren Nephrologin und da hatte er auch nur wenig Eiweiß im Urin, also bei weitem weit weg von nephrotisch. Wir orientieren uns eben an diesem Syndrom und wenn ich die Schublade nephrotisches Syndrom aufgezogen hätte, dann ist natürlich eine Amyloidose sitzt da mit drin. Und dann weiß ich sozusagen, wonach ich gucken muss. Da wäre das mit drin gewesen. Nicht? Aber hier, wenn wir zurückgehen zum Janneckschen Vierfelder-Diagramm, dann sind wir jetzt rechts unten die atypische Präsentation einer seltenen Erkrankung. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass das eine Situation ist, wo wir ja oft chancenlos sind. Schon auf seltene Erkrankungen zu kommen, ist ja schwierig, nicht? Aber dann auch noch, wenn die sich atypisch präsentieren. Ich glaube, das würde nur so mal ein Amyloidose-Spezialist oder so, nicht? Der irgendwie weiß, okay, es kann manchmal auch anders sein als normal, der hätte das vielleicht rausgekriegt. Ne?
Wie wäre denn die Diagnose möglich? Also, wie hätte man sie stellen können? Zu einem früheren Zeitpunkt. Geht das nur über eine Biopsie?
Ja, das geht nur über eine Biopsie.
Weil das muss man ja auch sagen, also sozusagen der Counterpart wäre ja sozusagen jetzt in Situationen, wo man sich eigentlich relativ sicher ist, dass es eine andere Diagnose ist, nämlich ein Hypertonieschaden, die kannst du ja nicht alle biopsieren, weil da irgendwie selten mal einer dabei ist, der eine Amyloidose hat. Ne?
Ja. Machst du ja auch nicht. Nee. Also in dem Moment, die Prognose ist ja auch abhängig von wie viel Proteinurie er hat. Das heißt, wenn die Proteinurie niedrig ist, dann ist in aller Regel ja die Prognose für die Progression der Niereninsuffizienz gut. Das geht langsam. Und das hat ja hier plötzlich Fahrt aufgenommen. Es ist auch aus dem Brief des Krankenhauses, wo er war, wird nicht klar, was war denn der Grund für die AA-Amyloidose. Es wird dann spekuliert, dass das vielleicht dieses Aspergillom war.
Genau, das wäre genau meine Frage gewesen, ob das der Trigger sein könnte.
Das galt eigentlich als austherapiert und er war in regelmäßiger pneumologischer Kontrolle und da war jetzt sozusagen nichts mehr erfolgt. Aber ich habe natürlich jetzt nachgelesen, damit ich schlau beherrschen kann, dass Aspergillome eben häufig mit so einer niedrigen Entzündungsaktivität einhergehen. Also ich hatte ja in 2 Blutentnahmen hatte ich CRP-Werte so im 25er-Bereich. Und das wird als relativ typisch beschrieben, dass die Entzündungsaktivität muss gar nicht hoch sein, aber beständig. Die Alternative wäre ja, war es der Morbus Bechterew, der vielleicht eine chronische Entzündung gemacht hat, der wurde aber schon als lange nicht mehr so aktiv beschrieben, sodass letztendlich das ist Aspergillom übrig blieb. Bewiesen wurde das nicht. Also er hatte, sie haben ihn dann noch bronchoskopiert, haben sie dann auch noch, da sind keine Aspergillen gefunden, sondern Klebsiella ist im Bronchialsekret gefunden worden. Es wurde auch gesagt, dass er immer wieder pulmonale Infekte gehabt hat. Ne? Das wurde dann in dem Arztbrief beschrieben als eine pulmonale Bronchopathie. Also irgendwie so, weißt du, so irgendwie so ein Überbegriff, wo man nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Aber jemand ist offensichtlich chronisch lungenkrank. Das ging dann tragisch weiter, ist dann dialysepflichtig geworden und musste an die Dialyse.
Ja.
Nicht? Und das irgendwie so, weiß ich nicht, Mitte 60 oder so. Das ist ja, muss man sagen, kein schönes Ergebnis.
Hätte es denn, also wenn du das jetzt früher gewusst hättest, angenommen, du hättest ihn aus welchem Grund auch immer doch zur Biopsie geschickt, was für mich jetzt als Nicht-Nephrologen obskur klingen würde, wenn du das gemacht hättest an der Situation, hätte es eine andere Art der Behandlung gegeben?
Ja, schwierig. Also die Behandlung ist eben das Unterdrücken oder sagen wir das Beseitigen des Infektfokus. Und bis zuletzt sozusagen war es nicht klar, was das war, ne? Wo der steckte. Die haben alles mögliche, Blutkulturen, die haben Koloskopie, ein transösophagiales Echo, ne? Gastroskopie, die haben alles geguckt.
Alles geguckt, was man gucken kann, ja.
Ob er irgendwo einen Fokus hat und haben ihn nicht letztendlich nicht dingfest machen können. Eben auch nicht durch diese Bronchoskopie. Man hätte ja, klar wäre das eine runde Geschichte gewesen, wenn die ihn jetzt bronchoskopiert hätten, hätten Aspergillen da gefunden. Na, dann hätte man gesagt, okay, das ist ein chronisch entzündlich aktiver Prozess. Ne? Also das ist nicht klar geworden, nicht rausgekommen. Und so, dass man sagen muss, sagen wir, therapeutisch gab es eigentlich für ihn keine Option. Ne? Trotzdem ist es ja so, dass man denkt, boy, also lieber hätte ich gewusst,
klar,
ne, rausbekommen, ne, was dahinter eigentlich ist, als dass ich, ne, dass ich ihn völlig falsch einsortiere in meinen Krankheiten, mein nephrologisches Krankheitsschema. Und dann plötzlich rauskommt, oh Gott, das war ganz was anderes. Ne?
Das hinterlässt ein schales Gefühl.
Ja.
Verständlich.
Hätte ich früher drauf kommen können. Also nachdem ich gesehen habe, okay, er ordnet sich rechts unten im Janneckschen Vierfelder-Diagramm ein, eine seltene Erkrankung mit atypischer Präsentation. Wahrscheinlich war ich relativ chancenlos.
Das glaube ich auch. Hm. Also.
Fühlt sich trotzdem
doof an. Fühlt sich trotzdem, genau. Ja, wollte ich gerade sagen, fürs Gefühl macht das keinen Unterschied, aber.
Ja. Der Anspruch, den ich an mich habe, der ist natürlich ein anderer. Ne? Der
Na
ist
klar.
Natürlich. Aber gut, genau das ist ja heute unser Thema. Ne? Ja, wir haben einen hohen Anspruch an uns, aber auch wir sind nicht unfehlbar.
Das ist kein schuldhaftes Verhalten, aber das Gefühl von sich schuldig fühlen ist trotzdem da.
Ja.
Und
ja.
Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch sehr, wir haben das ja schon mal erwähnt, dass wir das tun werden, dass wir hier ein Gespräch haben werden über Schuld und Scham.
Ja.
Mit Hans-Ulrich Schmidt vom UKE, da bin ich sehr drauf gespannt, weil diese Aspekte, finde ich, die betreffen uns ja alle.
Ja. Dann fassen wir das hier auf als vorbereitende Folge auf das Gespräch.
Da machen wir dann ein bisschen eine Intervisionsgruppe.
Das war mein zweiter, Andreas. Was hast du noch für mich?
Ich habe noch was für dich, den kennst du schon, den kennen wahrscheinlich auch der größte Teil von denen, die uns zuhören, weil wir die nämlich, diesen Patienten haben wir besprochen in Folge 8, trügerische Sicherheit. Ich habe den aber nochmal vorgeholt, weil dabei sind zwei Dinge, finde ich, auffällig. Also A, ich habe einen Fehler gemacht, einen Denkfehler. Und dieser Fehler, so wie ich ihn gemacht habe, war unglaublich ansteckend und hat leider die Kollegen im weiteren Verlauf mit angesteckt. Und das würde ich gerne nochmal kurz so ein bisschen erwähnen. Das war ein 80-jähriger Patient, der gar keinen Diabetes hat, der war als Hausarztpatient bei mir in der Praxis und er meldete sich mit so einem schlechten Allgemeinbefinden, der hatte Abgeschlagenheit und er klagte über Reizhusten. Also ich habe gemerkt, so ein Räuspern, das, was ich heute auch ein bisschen habe, weil so der Rest von dem Infekt da ist. Und im Verlauf, das habe ich ihn erstmal, haben wir das ein bisschen gesagt, wir warten mal ab, ob es besser wird. Nach 6 Wochen kam er wieder, war nicht besser. Da haben wir Blut abgenommen und er hatte hohe Leberwerte. Und er hatte dann im Ultraschall im Prinzip eine durchmetastasierte Leber. Mhm. Und bei der körperlichen Untersuchung fiel mir auf, dass er ein verschärftes Atemgeräusch hatte und daraufhin habe ich gesagt, wir brauchen eine stationäre Abklärung und dann ist das, was passiert ist. Ich war mir sehr sicher und war irgendwie ein bisschen stolz und habe auf die Einweisung geschrieben, versagt auf metastasiertes Lungenkarzinom, hochgradiger Verdacht auf metastasiertes Lungenkarzinom. Damit ist er ins Krankenhaus gekommen. Und am Ende, das Krankenhaus hat, ich habe noch einen Brief geschrieben, das mache ich auch selten, ich habe sozusagen den Patienten mit einem Brief, mit dem meine Herleitung drin war und die Befunde alle drin war, mit dieser Verdachtsdiagnose ins Krankenhaus geschickt. Und dann hat das Krankenhaus mir nach ein paar Tagen einen Brief zurückgeschickt, wo sie gesagt haben, das hätte ich alles ganz toll gemacht, das würden sie alles genauso sehen. Der hatte Lungenrundherd, der hatte einen Lungentumor an der Stelle, die durchmetastasierte Leber. Sie glauben, der brauchte eine Lungenabteilung und dahin sollte er dann war ein paar Tage zu Hause und dann sollte er in die Lungenfachabteilung gehen, um dann dieses Bronchialkarzinom zu behandeln. Und dann ist im weiteren Verlauf rausgekommen, dass der Patient, die haben was biopsiert im Magen, da hatte er nämlich auch eine Auffälligkeit und das war die Metastase von einem malignen Melanom. Und dann stellte sich heraus, ja, über 4 Ecken, ich habe mit dem Lungenarzt telefoniert, um mir einen Rat zu holen, dessen Ehefrau ist Hautärztin, bei der Patient vorher in Behandlung war und die sagte, der hatte doch vor 12 Jahren ein malignes Melanom. Und so ist rausgekommen, dass die Grunderkrankung kein metastasierendes Lungenkarzinom war, sondern ein metastasierendes malignes Melanom, eben auch mit Lungenmetastasen und Leber und Milz und Magen. Und der Weg ging ja richtig. Ne? Der Patient war, das war das Problem, eigentlich der war so schwer krebskrank, der war nicht zu retten. Der ist sozusagen in einer palliativen Versorgung im Verlauf gestorben. Das, was mich daran bedrückt oder mich daran mir Gedanken macht, ist dieses hohe Maß an Sicherheit, das ich gehabt habe und dass ich das dazu geführt hat, dass meine Sicherheit die nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen dazu geführt hat, gar nicht mehr nachzudenken. Mhm. Ja, und wir haben ja aus dem Kurs damals sozusagen, mir sind zwei Dinge eingefallen: Thinking stops when the diagnosis is made.
Ja.
Und wenn sich einer wie ich so weit aus dem Fenster lehnt, dann übernimmt man das so. Und ich hätte mit dem Metastasenleber, unklarer Primärtumor oder Metastasenleber und irgendwo erwähnt, das verstärkte Atemgeräusch, hätte ich einen ganz anderen Weg für die weitere Diagnostik möglich gemacht, weil ich das Denken der Kollegen nicht so eingeschränkt hätte.
Ja, das Ding ist ja nicht, dass, dass dieses Überweisungssystem ja so funktioniert, dass man, sag mal, seinen Verdacht da schon konkret draufschreiben soll, nicht, damit die Kollegen gucken, was sie für eine Untersuchung machen. Aber man, gleichzeitig nimmt man sie natürlich vorein. Ne?
Ja.
Und ich glaube, der Reflex ist total, total groß, dass man dann irgendwie das übernimmt und nicht mehr selber nochmal wieder nachdenkt und sagt, ah, könnte es nicht auch was anderes sein?
Ich kann das total verstehen. Also, dass dieser Fehler ansteckend ist. Und wenn du so einen Brief kriegst mit so einer Herleitung, also dieses, jetzt denken wir mal gegen den Strich. Es gibt ja in der ersten Situation überhaupt keine non-confirming evidence. Es ist alles total confirming.
Ja, und sagen wir mal genau, wie ist dann das Melanom rausgekommen? Ist er biopsiert worden?
Also man hat dann geguckt, ob man irgendwo ein aktives Melanom noch findet. Der ist in der Hautklinik komplett angeguckt worden. Man hat kein Melanom gefunden. Mhm. Also man hatte, glaube ich, auch im Verlauf dann auch die Leber biopsiert. Die Leber hatte Metastasen von einem malignen Melanom. Und das im Magen war auch eine Metastase von einem malignen Melanom.
Okay, also Sachen, an die man relativ leicht rankam.
Genau.
Ja.
Und es war halt am Anfang nicht, also das, was es noch so suggestiv gemacht hat, der hatte plötzlich auch eine Hyponatriämie.
Nein, also, stimmt.
Als wir den Fall hier besprochen, den Patienten hier besprochen haben, da, du warst bei 99%, ja?
Ach, SIADH.
SIADH, Lungenkarzinom.
SIADH bei paraneoplastischem Syndrom, ja.
Genau.
Auch hätte alles so toll gepasst, ne?
Genau, aber wenn man fair ist, muss man sagen, es passt genauso gut fürs maligne Melanom. Die haben nämlich haben auch einen Anhalt von Neigen zur Hyponatriämie. Also es passt auch andersrum. Und also mir ist das nochmal eine Lehre gewesen, weil es gibt, glaube ich, so einen schönen Artikel, der heißt Am I Right When I'm Sure?
Ja.
Und also gibt es eine Assoziation, wenn ich mir besonders sicher bin, liege ich dann auch richtig und die unangenehme Botschaft ist nein.
Nein, genau.
Genau. Und ich glaube,
das ist auch ein Beispiel, finde ich, dafür, dass wir stark nach Confirming Evidence suchen und nicht nach Disconfirming. Das ist ja eigentlich auch was wir immer propagieren, dass Disconfirming Evidence ist so viel mehr wert als das nächste kleine Bausteinchen Confirming Evidence. Dass wir eigentlich, sollten wir uns auf die Suche nach Disconfirming Evidence machen, wenn wir wirklich eine Diagnose absichern wollen.
Ja, und es ist auch ein Beispiel für meine eigene Eitelkeit. Ich fand das natürlich total toll, ja. Also mit Auskultation, ein Ultraschall von der Leber, ein bisschen Labor und Befragen des Patienten meinte ich jetzt hier die richtige Diagnose gestellt zu haben. Und da muss man einfach, das ist, was mir, glaube ich, in Zukunft, das kann ich ja für mich immer noch sein. Aber in dem Augenblick, wo man das in einen Brief schreibt, sollte man sich zurückhalten.
Bescheiden.
Bescheiden sein, weil man das Denken der anderen so massiv beeinflusst.
Tolles Beispiel, muss man sagen.
Ja, und also ich sag mal, das hatte ich jetzt bei diesem Patienten nicht so große Folgen. Wir kennen aber beide Beispiele, wo das ganz andere Folgen hatte, wenn man sich so sehr sicher war und was auf Einweisungsscheine oder auf Überweisungsscheine oder auch auf sozusagen sowas, man schickt was zur Pathologie und schreibt da eine Anamnese drauf, Zustand nach, da kann man immense Dinge auslösen. Hier war die Situation, glaube ich, einfach so oder so in Faust. Das hat auch gar keine Verzögerung dadurch gegeben, aber es war eben doch komplett die falsche Diagnose.
Das heißt, die Botschaft wäre offener halten?
Ja, absolut.
Eher, sag mal, ein Syndrom beschreiben, eine Metastasenleber als Syndrom und dann, sag mal, den Raum offen lassen, dass andere Leute sich da auch noch Gedanken machen können. Ne?
Ja, also ich habe die Formulierung gewählt, hochgradiger Verdacht auf Lungenkarzinom mit Leber. Also Metastasenleber, unklarer Primärtumor. Weil ehrlich gesagt, also nur weil ich ein verschärftes Atemgeräusch höre und das ist nicht fair. Ja, das ist in Wirklichkeit nicht sehr confirming. Also das ist der Wunsch, sich auch im eigenen Kopf was zusammenzubasteln, was alles zueinander passt, hätte auch passen können.
Wir lieben ja kohärente Geschichten und wir erfinden ja leider auch Details, dann ne, die Brückendetails erfinden wir auch gerne mal, ne, damit wir aus so einer Geschichte eine Kohärenz erzeugen. Ne. Auch das macht unser Gehirn ja gerne.
Absolut.
Hast du noch was?
Ich habe was Kleines zum Schluss, vielleicht auch vielleicht sozusagen nochmal was, wie können wir selber was ändern und wo sind wir in Gefahr? Also ich erlebe, seitdem wir beiden diesen Podcast machen, das sind ja nun schon fast 2 Jahre.
Fast 2 Jahre.
Erlebe ich, dass ich in Zweifelsfällen von extern, von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gelegentlich auch ernster genommen werde, als es eigentlich gut ist. Also du sagst ja manchmal, Kollegen schreiben uns das auch als Rückmeldung auf den Podcast, wir seien eine Instanz. Ja, das mag ja alles sein, aber in Wirklichkeit sind wir natürlich total genauso fehlbar wie alle anderen auch. Nur weil wir eine große Plattform haben, sind wir nicht besser. Und ich habe ein Beispiel aus ein paar Wochen her. Da kommt unsere Diabetesberaterin zusammen mit einer ärztlichen Kollegin, die bei uns gearbeitet hat, und fragen mich, da sein Patient mit dem Typ-2-Diabetes, der ist schlank und der hat kein Metformin in der Medikation. Den habe ich lange betreut und jetzt war er bei der Diabetesberaterin und die beiden waren interessiert an der Frage, warum hat der denn jetzt kein Metformin? Und ich glaube, ich habe mich so ein ganz kleines bisschen auf die Füße getreten gefühlt. Das ist doch jetzt eine Kritik. Warum habe ich das falsch? Warum habe ich das so gemacht? Und habe einen rausgehauen. Die Expertenmeinung von Klinge war, Metformin wirkt nur vernünftig bei Übergewichtigen. Die Schlanken haben gar keine Insulinresistenz. Und daraufhin sind die beiden demütig aus dem Zimmer gegangen. großer Meister. Und dann waren die draußen. Und dann habe ich gedacht so, boah, die hast du jetzt aber ordentlich abgewatscht. Stimmt das da eigentlich, was du da erzählt hast? Ist das bei Schlanken nicht Medikament der ersten Wahl? Mhm. Und dann habe ich recherchiert. Und dann habe ich festgestellt, ich habe das bei Open Evidence nachgeguckt, ich habe es in den Leitlinien nachgeguckt, deutsch wie amerikanisch, und habe festgestellt, ich liege komplett daneben. Das stimmt gar nicht. Also es ist auch bei Schlanken das Medikament der ersten Wahl. Mhm. Und ja, Menschen mit Übergewicht haben häufiger eine Insulinresistenz, aber dass das da nicht wirkt, es wirkt ja über die Reduktion der hepatischen Gluconeogenese und nicht nur über die Insulinresistenz. Ich habe das einfach Quatsch erzählt. Ja. An der Stelle bin ich da hingegangen, bin ich aufgestanden, das war eine Viertelstunde später, habe gesagt, ich muss mit euch beiden nochmal reden und habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe euch Quatsch erzählt, ich habe das nochmal recherchiert und habe das nochmal nachgeguckt. Und dabei geht es mir jetzt weniger um diese eine Situation, sondern es geht mir, glaube ich, darum, dass also je mehr wir seniorisch sind im Auftreten, je mehr wir in der Hierarchie, vielleicht in Kliniken aufgestiegen sind, desto wichtiger ist es, dass wir denen, die da erst kürzer dabei sind, signalisieren, auch wir machen Quatsch. Auch wir machen Fehler, auch wir müssen unsere Meinung revidieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das kommuniziert.
Also ich möchte gerne zurückkommen zu meinem Bild der Stufen der Menschwerdung, was ich eingangs schon sehr schön, erwähnt habe. Da muss man ja sagen, du bist ja weit oben auf der Stufe, indem du in der Lage bist, einzugestehen, okay, ich habe da einen rausgehauen, ich lag daneben, dass du jetzt sozusagen das nicht durchlaufen lässt als ich bin hier die Autorität und setze hier die Standard, sondern dass du sagst, auch ich bin nur menschlich und kann Fehler machen und dann gehst du dahin und sagst, Leute, wir müssen noch mal reden, ich habe Quatsch erzählt. Bevor, sag mal, die jetzt das weitert, das wäre ja die Gefahr, dass du sozusagen der Multiplikator bist. Und,
absolut, ja.
Und die dann sagen, oh, aber Dr. Klinge hat gesagt, Metformin bei Schlanken, das bringt's nicht. Bevor das passiert, hast du es revidiert. Ich finde, das ist legitim. Also ich finde es sehr stark, dann dir den Fehler selber einzugestehen und das anderen gegenüber auch sagen zu können.
Danke. Mein Gedanke dabei ist natürlich, in wie vielen Fällen habe ich Dinge, von denen ich sehr überzeugt war, einfach weitergegeben, ohne es danach nochmal nachzurecherchieren. Was mir so eindrucksvoll war, war dieser, als die draußen waren, ich merkte das an deren demütiger Haltung. Also die sind jetzt nicht wirklich gedrückt da rausgegangen, aber ich habe so, okay. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, da habe ich einen rausgehauen. Und so, und habe deswegen gedacht, ich muss es nochmal nachrecherchieren, ob es überhaupt stimmt. Und ich glaube, das kenne ich wahrscheinlich aus anderen Situationen auch, wo ich auch einen rausgehauen habe und bin aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen zu gucken, ob es stimmt. Also man muss sozusagen auch wissen, von dem man selber sehr überzeugt ist, dass das stimmt. Das verändert sich über die Jahre. Auch das Wissen verändert sich. Wir hatten ein Beispiel bei der letzten Patientin, wo ich noch irgendwie komplett auf dem Well-Score war und wir jetzt gelernt haben, Aktuell ist der Revised Geneva Score ist viel besser. Also man muss sein eigenes Wissen, auch wenn man lange dabei ist und viel Erfahrung hat, man muss sein eigenes Wissen weiterhin immer wieder überprüfen, auf den Prüfstand stellen und auch Dinge, von denen man glaubt, dass sie sehr, dass man auf festem Grund noch steht, einmal gucken, da kann sich
aber
was geändert haben.
In dem Moment, das ist doch vielleicht, ist das ja die wesentliche Botschaft dieser Folge, dass in dem Moment, wo man bereit ist, sich selber zu hinterfragen, nicht, und zu sagen, es könnte sein, dass ich auch falsch liege. Das ist doch eigentlich der ideale Einstieg für ein Gespräch unter Kollegen, wo man sagen muss, man hat die Größe, eigene Fehler einzugestehen. Und es ist ja gar nicht, ich glaube, wir erwarten dann immer, dass die anderen sozusagen dann auf einen losrennen und dich bashen. Aber das ist ja wahrscheinlich genau das gar nicht, was gar nicht passiert. Nicht, sondern was passieren wird, ist ja, dass andere Leute dann die Möglichkeit haben, auch zu sagen, ich mache auch Fehler und dass solange wir, sagen wir, gemeinsam einen Weg finden, wie wir die Fehler zukünftig verhindern, hat das was für uns alle gebracht.
Genau, ich glaube, das ist wirklich die wichtigste Botschaft, glaube ich, die wir haben für heute, dass wir ins Gespräch miteinander kommen und dass wir uns sozusagen bei einem...
Ja.
Also ich glaube, dass die große Bühne in der Klinik mit einer großen Konferenz macht es schwer. Aber beim Kaffee in der Küche muss das gehen. Und das ist für alle gut.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, genau. Beim
Kaffee in der Küche. Ne? Da können wir sagen...
Genau, beim Kaffee perfekt. In der Küche auch mal über Fehler sprechen. Genau, das wäre die Botschaft. Ja. Ja, Ingo, vielen Dank. Das war eine sehr besondere Folge.
Ja, nee, und wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht, da draußen auch mal zu hören, wie wir mit unseren eigenen Fehlern umgehen. Die passieren durchaus und auch wir sind berührt davon. Und das Wichtige ist, dass das ja nur einmal passiert und beim nächsten Mal irgendwie wir besser aufpassen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Ingo. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.